Da ist unsere Serie. Und das Kernanliegen ist, keine Angst haben vor Fragen. Wir müssen keine Angst haben vor Fragen. Wir müssen unseren Glauben nicht krampfhaft abschirmen und Angst haben, wenn man irgendeine Frage zulässt, plötzlich erweist sich das als nicht tragfähig. Sondern persönlich bin ich überzeugt, der christliche Glaube und die Bibel, also die sind seit Anfang, seit über 2000 Jahren, immer wieder auf das Heftigste kritisiert worden und hat sich bis heute souverän behaupten können. Und das wird ja auch in Ewigkeit so sein. Also von dem her ist das Grundanliegen überhaupt keine Angst. Wir müssen uns nicht verstecken. Auch in diesem Thema nicht. Und bevor ich hier einsteige, möchte ich noch ganz kurz vom letzten Mal so rekapitulieren, was wir dort für eine Grundlage gelegt haben. Weil ja, auch heute kommen wir wieder an ähnlichen Orten vorbei. Wir haben letztes Mal ganz grundsätzlich über das Zweifeln nachgedacht. Ich gebe zu, das war fast ein bisschen philosophischer Anfahrtsweg. Das darf auch mal sein, wenn wir schon in der Predigt nicht machen dürfen, wenigstens haben wir einen Klartext oben. Ganz grundsätzlich, und wir haben festgehalten, Zweifel ist nichts Negatives. Zweifel ist eigentlich etwas Positives. Es gehört zur Reflexionsfähigkeit von uns Menschen, dass wir einen ersten Eindruck, den wir haben, oder Informationen, die wir bekommen, dass wir die hinterfragen können und nicht auf alles reinfallen. Ich habe heute noch also überlegt, im Tierreich gibt es ja Pflanzen, die sich als giftig erscheinen oder harmlose Tiere mit Gelb, das so aussieht, als wären sie mega gefährlich, weil Tiere eben, nicht zweifeln, die lassen sich dann täuschen von so plumpen Ablenkungsmanövern, wir Menschen nicht. Das ist etwas, das uns als Mensch auszeichnet, können hinterfragen. Wenn jemand anruft und sagt, ich bin ein Enkel von dir und ich brauche Geld, ja hoffentlich hinterfragen wir das. Weil wenn wir zu wenig Zweifel haben in solchen Bereichen, dann hätten wir unser Vermögen betrogen. Und wie machen wir das? Es sind verschiedene Faktoren, es ist Erfahrungswert, Lebenserfahrung, es ist die Wahrscheinlichkeit, das kann doch nicht sein, macht uns misstrauisch und dann fangen wir an zu zweifeln. Wir haben aber etwas Zweites gesehen und das hat ganz stark mit unserem Thema zu tun, weil wir ja über den Zweifel im Kontext des Glaubens reden. Dass wenn Gott handelt, er ja jederzeit das Unmögliche kann tun. In jedem Wunder. Oder dass er manchmal völlig das Unerwartete tut. Und dann haben wir ein gewisses Problem mit unserer Methodik vom Zweifel, wo wir sagen, Erfahrung, Wahrscheinlichkeit und so weiter gibt uns eine Richtung, er kann etwas sein. Ja, bei Gott ist das nicht der Fall. Er kann immer ganz das andere tun. In seiner Allwissenheit und Allmacht ist er nicht der unsere Erfahrung und nicht der Wahrscheinlichkeit begrenzt. Und wir haben letztes Mal das so gesagt, und ich möchte das einfach noch einmal betonen, wenn er sich in seinem Handeln offenbart, selbst wenn er das Unmögliche tut, als Auferstandener vor dem Thomas steht, sagt er, vertrau mir. Vertrau mir. Und wenn wir das nicht beachten, dass es so eine zweite Ebene gibt, wo der Zweifel eigentlich keinen Zugang mehr hat. Weil die Werkzeuge des Zweifels nicht verfangen hier. Gott macht das Unmögliche und das Unerwartete. Dann ist der Alltagszweifel, der für unseren Alltag ganz wichtig ist und eine warnende Funktion hat, ist plötzlich Unglauben. Wo wir unseren Verstand, unser Urteilvermögen auf eine absolute Stufe aufheben und sagen, ich vertraue mir mehr als Gott. Das nennt die Bibel Unglauben. Und das muss man unterscheiden können. Und das probieren wir jetzt auch in unserer Thematik. Wie ist das mit dem Schöpfungsbericht und der modernen Wissenschaft? Das passiert sehr oft, wenn man mit jemandem über den Glauben reden will, dass er als erstes sagt, Aber mit der Bibel kann ich gar nichts anfangen. Weil schon auf der ersten Seite merkt man doch, dass das veraltet ist oder nicht kann sein, dass das überhaupt nicht stimmt, dass das, was ich gelernt habe in der Schule, das, was ich lese auf Wikipedia, das, was ich in einem Buch lese, das ich im Explibris hole, dass dort etwas anderes steht als in der Bibel. Im Biologiebuch hier in Frutigen, wo unsere Schulschüler im Video, meine Kinder, den Steig vom Leben thematisiert worden ist, steht ganz am Anfang als Einführung, man kann die Welt mit einer wissenschaftlichen Brille betrachten. Mögt ihr euch erinnern? Das habt ihr irgendwie eine Störung genommen. Ich weiss es nur noch bei Noel. Bei dir, Amy, weiss es nicht mehr, ob das so, du das gleiche Buch hast. Man kann die Welt durch eine naturwissenschaftliche Brille betrachten oder durch die Brille vom Glauben. Als Noel das erzählt hat, sie hat, glaube ich, sogar richtig Brillen angelegt. So. Habe ich gedacht, immerhin. Okay, immerhin. Immerhin ist das Eingeständnis, dass es verschiedene Ansichten gibt. In der nächsten Auflage habe ich mitbekommen, ist das der gestrichen worden, der Satz. Weil man gesagt oder kritisiert hat, hier wird ja Wissenschaft und Glaube auf die gleiche Ebene gelegt. Das darf man doch nicht. Und hat das gestrichen. Warum? Weil Wissenschaft ist doch seriös, ist doch genau, basiert doch auf Fakten. Und Glauben, was ist der Glaube? Ist eine innere Empfindung, eine Überlieferung, eine Mythologie und nicht mehr. Und hier möchte ich gerne einhängen. Hier setze ich ein mit meiner Hauptkritik an diesem Zugang. Stimmt das überhaupt, dass Naturwissenschaft und Glauben im Widerspruch stehen? Stimmt das überhaupt, dass verschiedene Brillen nötig sind? Ist der aufgeklärt, gebildet, der an Urknall und Evolutionstheorie glaubt und der einfach naiv oder hinter dem Mond, vormodern, der an die Schöpfung, an einen Schöpfer glaubt? Ich habe hier mehrere gewichtige Einwände. Und der erste, das ist jetzt nicht der Kernpunkt, aber es hat mich gleich gejuckt, das zu erwähnen, ist schon einmal eine historische Kritik. Das Argument ist historisch falsch. Das Gegenteil trifft zu. Warum? Eigentlich kann man das kulturgeschichtlich ganz klar nachzeichnen, dass erst mit der jüdisch-christlichen Kultur moderne Wissenschaft entstanden ist. In der Antike hat man gedacht, oh, es donnert, irgendwelche Götter sind verrückt. Das war das Weltbild. Und weil die Bibel klar unterscheidet zwischen Schöpfer und Geschöpf, da einen Unterschied macht, und auch zeigt, dass der Schöpfer ein Gott ist, der die Sache ordnet. Es ist eine Ordnung der Schöpfung. Haben sich christliche Wissenschaftler aufgemacht, die Ordnung zu entdecken, in den Naturgesetzen innen. Also der Widerspruch, Wissenschaft gegen Glauben, das ist historisch falsch. Aber lassen wir mal das ist eigentlich nicht mein Hauptthema. Ich möchte eine inhaltliche Kritik mal anbringen. Der Gegensatz, Naturwissenschaft ist genau, ist faktenbasiert. Und Schöpfungsbericht ist ja Religion. Das ist ja nichts Verlässliches. Den Gegensatz möchte ich hinterfragen. In der Regel, wenn man von wissenschaftlich redet, was meint man genau damit? Das ist ja etwas, was ständig, also während Corona hat man bis zum Toren gewackelt, sind immer die Wissenschaftler zitiert gewesen. Was hat man damit gemeint? Es ist allein faktenbasiert. Und wegen dem ist es ideologisch neutral. Es ist eben keine Brille, sondern es sind die Fakten. Es ist objektiv. Und weil es objektiv und faktenbasiert ist, und genau, ist es wahr. Habt ihr das auch schon gehört? So wird wissenschaftlich in Regel gebraucht. Und ich behaupte mal, und würde das jetzt schön mit euch zusammen erarbeiten, das ist falsch. Wir spielen das mal durch. Ich denke, am besten ist, wenn ich das nicht einfach behaupte, sondern wenn wir das zusammen ausprobieren. Stimmt das, dass die Fakten und wenn man wissenschaftliche Methoden hat, dass man dann ohne Ideologie, ohne Vorannahmen, ohne weiss nicht was unterwegs ist. Stimmt das? Ich spiele das mit euch durch. Und zwar machen wir jetzt ein wissenschaftliches Experiment miteinander. Und zwar mit dem Globi. Der hilft uns dabei. Die wissenschaftliche Frage ist, wie schnell ist der Globi unterwegs? Und da braucht es ja nicht viel wissenschaftliche Fähigkeiten, um zu sehen, dass er schwitzt. Und wir können also das schon eingrenzen. Er ist mit einem Tempo unterwegs, dass man ins Schwitzen kommt. Jetzt weiss ich nicht genau, wie es bei einem Vogel ist und so. Aber bei uns könnten wir sagen, ja, also unter 5 km/h schwitze ich noch nicht. Und wenn ich dann etwas schneller unterwegs bin, dann fange ich langsam an zu schwitzen. Also ich beobachte etwas, die Fakten vom Schwitzen und tue das auswerten. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr beobachten, sehen wir, ja, er schwitzt wirklich. Ich kann noch lachen, aber immerhin, also es ist noch nicht gerade, ist nicht gerade Überlebenskampf. Aber ich würde sagen, doch, er ist mit einem gewissen Tempo unterwegs. Und zum Glück haben wir jetzt hier noch ein bisschen mehr Informationen auf diesen Bildern. Ich habe das Gefühl, er ist auf einem Velo. Wenn man genau beobachtet, wenn man die Fakten von diesem Bild gut auswertet, ist er auf einem Velo. Und das verschiebt natürlich schon gerade alles wieder, weil mit dem Velo fange ich erst ab 10-15 km/h so richtig an zu schwitzen. Und dass man dann muss trinken und so weiter, ist auch noch ein Hinweis. Was würdet ihr sagen? Wie schnell ist der Globi unterwegs? Wir können es nicht ganz genau angeben, das ist mir klar, aber wir können der Range können wir ein bisschen einordnen. Seid ihr einverstanden, wenn ich sage, 15 km/h und schneller als 30 mag er wahrscheinlich nicht so durchheben, aber zwischen 15 und 30. Okay. Wir haben nichts anderes gemacht, als Fakten festgestellt und sie interpretiert. Und jeder von uns kann jetzt das eigentlich unterschreiben. Wir haben ganz sicher keine Ideologie hier reingepackt, oder? Wir sind auch wirklich einfach bei den Fakten geblieben. Es ist ein Problem, und das sehen wir gerade, wenn ich es auflöse. Wir sind, ohne dass wir das jetzt gemerkt haben, von gewissen Grundvoraussetzungen ausgegangen. Wir haben gesagt, 15 bis 30. Ja, wenn der liebe Gobi auf der Neubaustrecke von Bern auf Zürich unterwegs ist, wo der Zug 250 km/h fährt, sind wir um einen Faktor 10 daneben gewesen. Warum? Ganz einfach. Wir sind davon ausgegangen, wir haben alle relevanten Informationen auf diesen Bildern. Oder in diesem speziellen Fall könnte man sagen, wir sind davon ausgegangen, das Tempo des Globi ist beeinflusst von seiner Muskelkraft ohne weitere Einflüsse. Und haben nicht gesehen, dass er im Zug ist. Und wegen dem waren wir Faktor 10 daneben gewesen. Jetzt können wir uns gar keinen Vorwurf machen. Wir sind nicht schlechte Wissenschaftler. Aber wir haben einen klassischen nicht ein Fehler, wir haben einfach etwas gemacht. Wir sind von gewissen Grundannahmen ausgegangen. Und es geht nicht anders. Man kann es nicht anders machen. Man geht immer von gewissen Grundannahmen aus. Das ist so etabliert, dass es dafür sogar ein Fremdwort gibt. Wir reden hier von Axiom. Axiom sind die Grundannahmen, die im Raum stehen. Und wenn ich jetzt mal so Definitionen von Wikipedia, ich möchte es nicht zu kompliziert halten, einblende, dann merken wir sofort, wie brisant das eigentlich ist, dass die ganze Naturwissenschaft auf Axiom beruht. Schauen wir mal, was da steht. Ein Axiom ist ein Grundsatz einer Theorie, ist natürlich jetzt kompliziert formuliert, eine Wissenschaft, eines Systems, der innerhalb dieses Systems, jetzt habe ich das falsche Wort unterstrichen, weder begründet noch deduktiv abgeleitet, sondern als Grundlage akzeptiert und gesetzt wird. Verstehen wir, was das bedeutet? Die Axiome sind nicht Teil einer wissenschaftlichen Untersuchung, sondern die werden im Vorhinein festgelegt. Ich gehe davon aus, dass der Globi allein mit Muskelkraft unterwegs ist. Wir alle sind gar nicht auf eine andere Idee gekommen. Das ist aber aus diesem Bild hier nicht abzuleiten. Das ist ein Axiom. Ich gehe von dem aus. Es ist unbewiesen. Das ist jetzt nicht meine Behauptung, sondern das ist offizielle Wissenschaftstheorie. Und das müssen wir jetzt schon ein bisschen auf die Zunge vergehen. Ein Axiom ist eine Annahme, die beweislos vorausgesetzt wird. Das wird vorausgesetzt. Ohne, dass man dafür einen Beweis braucht. Es verlangt auch keinen Beweis. Sondern das ist einfach innerhalb von diesen Grundlagen. Tue ich meine Fakten interpretieren. Mir gefällt das beweislos. Das müssen wir wirklich jetzt mitnehmen. Weil ich glaube, die jetzt schon ein bisschen vorausdenken, die haben schon folgenden Schluss gezogen. Fakten müssen ja immer interpretiert werden, sonst nützen sie ja gar nichts. Es ist einfach eine Ansammlung an Fakten. Und neutral und genau und objektiv und was man jetzt auch immer für Beschreibungen wählen will, sind die Fakten. Sobald, dass wir es in ein System bringen, sobald, dass wir sagen, ob bewusst oder unbewusst, der Globi ist mit Muskelkraft unterwegs und es gibt keine äußeren Einflüsse, sind wir nicht mehr objektiv, weil das hat man auf dem Bild nicht gesehen. Das haben wir einfach so beweislos vorausgesetzt. Also für alle, die das erstaunt, das Extrembeispiel, Klammerbemerkung, ist die ganze Gender-Debatte, die zurzeit läuft. Weil da gibt es auch ein Axiom, eine unbewiesene Grundvoraussetzung, wo man sagt, das soziale Geschlecht hat nichts zu tun mit dem biologischen Geschlecht. Das ist die Grundvoraussetzung. Und auf all dem wird alles andere aufgebaut. Und wegen dem ist jeder, der die Annahmen nicht teilt, kommt gar nicht raus, was da überhaupt geredet wird. Also mir geht es, ich kann es gar nicht nachvollziehen, weil ich die Grundannahme nicht teile. Von mir aus gesehen ist ja klar, dass das soziale Geschlecht mit dem biologischen Geschlecht irgendetwas zumindest muss zu tun haben. Okay, Klammer zu. Jetzt muss ich Folgendes sagen. Ich wollte euch nicht schocken. In der Regel sind die Axiome, die hier beweislos rumschwirren, überhaupt kein Problem. Warum nicht? Weil Naturwissenschaftler in der Regel etwas live beobachten. Wie schnell fährt das Auto zum Beispiel? Und wenn ich das nachher berechne, sind nachher in der Rechnung gewisse Axiom drinnen, aber ich kann es ja nachher testen in einem Versuch und merken, ob meine Grundannahmen gut waren oder ob sie völlig aus der Luft gegriffen sind. Also, ja, wenn ich ein Flugzeug baue und es fliegt am Boden, dann habe ich entweder falsch gerechnet oder bin von falschen Annahmen ausgegangen. Also, ich könnte es zum Beispiel so sagen, ein Axiom könnte sein, ein Flugzeug auf dieser Welt fliegt genau gleich auch auf dem Mond. Jetzt, die das ein bisschen über die Nase nachdenken, merken, das kann nicht sein, weil auf dem Mond hat es ja gar keine Atmosphäre. Das hebt ja gar nicht ab. Die Luft fällt ja. Aber spätestens, wenn man es ausprobiert, merkt man, dass man eine falsche Grundannahme getroffen hat. Versteht ihr? Wegen dem ist das kein Problem, wenn das nicht bewiesen ist. Weil in Realität erweist sich das immer als wahr oder falsch. Und wenn es falsch ist, muss man eine neue Theorie suchen. Jetzt gibt es in unserem Thema eine Besonderheit. Bei der Schöpfung war kein Naturwissenschaftler dabei, der es live beobachtet hat. Verstehen wir den Unterschied? Man kann wegen dem die Theorie nicht testen, sondern es ist einfach eine Grundannahme. Jetzt seid mal dir gefragt. Axiom habe ich hoffentlich erklärt, das sind die beweislosen Grundannahmen. Überlegt mal, schwierige Frage. Was ist die wichtigste, zentrale, alles entscheidende Grundannahme, wenn es um den Steig von dieser Welt geht? Evolutionstheorie, Urknall, wir können auch andere Theorien nehmen. Ein Steig von der Welt. Überlegt mal, was, vielleicht kommen wir drauf. Es ist schon ein bisschen spät, 8:30 am Abend. Aber probieren wir mal kurz das Zweite auszutauschen. Was ist die Grundannahme, die unausgesprochen ist? Das Fundament vor allem bildet. Ich frage nachher niemanden, wenn es keine Angst hat. Ich kann wirklich wild durch philosophieren und so weiter. Das ist also gar kein Problem. Ah, oh, das tut mir ja leid, ich fordere euch brutal so mal oben. Ich habe nachher gerade den Moment verpasst und nicht gewusst, von welchem Winkel. Wir wohnen ja direkt vis-à-vis vom Fußballplatz. Und der fleissige Abwart hat Blätter vor Buchen schön vor einer Hälfte Fang zusammengeblasen. Es hat also zumindest auf dem Fußballplatz eigentlich eine Linie gehabt, hier quasi kein einziges Blatt mehr und hier sehr dicht. Wenn man das anschaut und sich fragt, wie ist das unnatürliche Muster entstanden, ist mein erster Gedanke gewesen, ohne dass ich es jetzt wissenschaftlich nachgeprüft habe. Es muss der Abwart gewesen sein. Das ist schon eine sehr einfache Erklärung. Wenn ich jetzt aber als Axiom würde voraussetzen, ohne menschlichen Einfluss, so ein besonderes Muster, Tausende von Blättern, die zufällig auf der richtigen Seite liegen oder nicht liegen, ohne menschlichen Einfluss, da hätte ich jetzt gar nicht überlegen müssen, um eine gute Theorie zu finden. Wisst ihr was? Evolution, Urknall und alle Entstehungstheorien gehen ganz bewusst davon aus, ohne Schöpfer. Ohne, dass irgendeine Kraft eingegriffen hat. Das ist das Grundaxiom. Es ist aus sich selber raus, mit nicht gesteuerten Prozess, sondern zufälligen Prozess, ist das alles entstanden. Das ist eine Grundannahme, axiomatische Grundannahme, wo, ja, man jetzt diese Frage stellen muss. Ist die Grundannahme, es ist
kein Schöpfer. Es war nicht der Abwart.
Ist das eine wissenschaftliche Erkenntnis? Ja oder nein? Sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, nein, ist es nicht. Sondern das ist bevor dass man sich überhaupt den Fakten zugewendet hat, hat man gesagt, wir wollen Erklärung ohne Einfluss von Intelligenz, von Gott, wie man das auch immer nennt. Wir wollen das so. Sind wir alle an dem Punkt? Das wäre jetzt die entscheidende Aussage. Das ist keine wissenschaftliche. Das ist eine unbewiesene Grundannahme, die wird vorausgesetzt. Das hat man so wollen. Und hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Das hat mit Ideologie zu tun. Glaube ich an Gott? Oder glaube ich, dass das von selber entstanden ist? Es ist eigentlich eine rein ideologische, meinetwegen philosophische, theologische, wie man es auch nennen will. Es ist irgendeine Frage, aber es ist keine naturwissenschaftliche Frage. Wisst ihr noch, wenn ich eingestiegen bin mit dem Lehrbuch im Widi, mit den zwei Brillen? Und ich würde sagen, es ist okay, dass der Satz gestrichen worden ist. Er ist nämlich falsch. Aber nicht falsch aus den Gründen, wo er wirklich gestrichen worden ist, sondern es ist falsch, weil es nicht stimmt, dass Wissenschaft ohne Glauben auskommt. Wir nennen es nur anders. Aber die Entscheidung, ich suche eine Lösung, die Fakten zu ordnen, ohne Gott, ist auch eine ideologische Entscheidung. Es ist nämlich, ich will etwas ohne Gott. Und ich kann ganz so gut hingehen und sagen, ich ordne die Fakten und gehe davon aus, es gibt einen Gott. Ich glaube genau gleich wie der, der glaubt, es gibt keinen Gott. Das glauben beide. Man kann nicht sagen, Wissenschaft ist ohne Glauben und dann gibt es noch die Naiven, die glauben. Das macht mich richtig hässlich, die merken es vielleicht. Das ist einfach falsch. Die Grundannahme, es gibt keinen Gott, ist eine Glaubensaussage. Es gibt keinen Gott. Ich glaube, es gibt keinen Gott. Und von mir aus darf das jeder glauben. Also ich finde es schade, aber jeder ist frei, das zu glauben. Aber es ist ein Glaube. Und es ist nicht Wissenschaft. Es ist eine Vorentscheidung. Von mir aus gesehen ist es sogar ein grösserer Glaube. Weil ich finde es viel einfacher daran zu glauben, dass die Blätter vom Schulhausplatz der Abwart geordnet hat und nicht der Wind. In so einem komischen Muster. Und ehrlich gesagt, die Welt, so wie sie ist, so komplex, ist es viel einfacher zu glauben, dass ein Schöpfer, eine Intelligenz am Werk ist, als einfach der Zufall. Aber beide glauben. Wegen dem, wenn ich schon fast am Ende von meinem Argument, möchte ich euch einladen, die Frage nach der Entstehung der Welt, Urknall, Schöpfung, Evolution und so weiter, mit einer grossen Gelassenheit andere Meinungen zu stehen. Ohne selber bedroht zu sein. Zu merken, Mist, alle anderen glauben etwas anderes. Und Wikipedia sagt es auch anders. Und der Lehrer sagt es auch anders und so weiter. Das ist mir eigentlich gleich. So detailliert, so gelehrt, so, auf wie viel Meter Buch das mir entgegenkommt, ich weiss Folgendes. Der hat die Fakten geordnet auf einer Grundlage, die ich nicht teile. Ich gehe nicht davon aus, es gibt keinen Schöpfer. Ich glaube, es gibt einen Schöpfer. Und ich erlebe den Schöpfer ja eigentlich jeden Tag immer wieder neu. Es ist etwa so, ich habe mir gesucht, ein richtig abstruses Beispiel. Angenommen, du hättest ein Rezept für einen Solarofen. Also ein Rezept, um etwas zu kochen, das von einem Solarofen ausgeht. Gibt es ja irgendwie wärmere Länder als bei uns. Da wird als erstes stehen, warte auf einen Tag mit schönem Wetter. Weil sonst kannst du ja nicht kochen mit deinem Solarofen. Wenn du das jetzt auf deinem Kochherd willst, noch kochen, denkst du, jetzt soll ich warten auf einen Tag. Wieso? Es macht wirklich keinen Sinn. Weil das Rezept geht davon aus, die Energie kommt von der Sonne und die Kochherd hat den Strom zurzeit noch aus der Steckdose. Verstehen wir? Also eigentlich kann es all das gleich sein, was hier hochgelehrt, und ich muss echt auch sagen, und das ist eigentlich bitter, sehr, sehr fleissig erarbeitet ist. Es kann mir gleich sein. Weil ich weiss, die Grundannahme teile ich nicht, sorry. Das ist überhaupt nicht wissenschaftsfindlich. Weil es ist ja nicht gegen die Fakten gerichtet. Und ich sage auch nicht, die arbeiten ungenau und so weiter. Nichts von dem. Fleissig und genau. Aber weil die Ausgangslage eine andere ist, kommt man an ein anderes Ziel. Du kannst es so anders überlegen, wenn du eine Wanderung machst, 5 Kilometer nach Süden, ob du zu Genf startest oder zu Kandersteg, du kommst an ein anderes Ziel. Der Ausgangspunkt spielt eben schon noch eine Rolle. Und wegen dem ist die Vorentscheidung, es gibt einen Gott oder es gibt keinen Gott, eine Glaubensentscheidung, ganz, ganz entscheidend. Ich möchte als Ermutigung für uns einen Clip zeigen. Es ist ein Interview von Dr. Günther Bächli, der uns jetzt gerade seine Geschichte erzählt. Und man muss ein bisschen gut zusammen anhören und muss ein bisschen genug laut, weil er verschluckt so seine Silben. Er ist kurz vorgestellt und erklärt seine Ausgangslage. Und ich habe den Clip ein bisschen zusammengeschnitten, weil sonst sprengt es den Rahmen, den wir haben. Ich fand jetzt ganz kurz nochmal seine Vorstellung und nachher sage ich noch etwas, um seine Geschichte abzukürzen.
Man hört ja manchmal von Atheisten dann, ich kann es schon nicht mehr hören, die Story von jemandem, der früher Atheist war und dann konvertiert ist und bla bla, und sie glauben das dann gar nicht. Also bei mir war es echt so. Also ich war bis meine 40er, ja, war ich völlig atheistisch, Richard Dawkins-Fan und so, war nicht getauft, nie eine Kirche irgendwie besucht, außer im Urlaub irgendwie, wenn es irgendwie eine schöne Kirche war, die man so aus touristischen Gründen besichtigt hat und hat dann fotografiert. Aber hatte also überhaupt keinen religiösen Bezug, habe an nichts Übernatürliches geglaubt, hatte auch kein großes Interesse irgendwie an metaphysischen Fragen oder philosophischen Fragen, sondern habe mich halt für Naturwissenschaften interessiert und für Fossilien und Evolution und so weiter.
Okay, das ist seine Ausgangslage. Ich verstehe nicht so gut, Herr. So jedenfalls Kurator am Naturkundemuseum in Stuttgart und weil Spezialist war für Evolutionsbiologie, war er nachher zuständig für 200 Jahre Ausstellung vom Entstehung der Evolutionstheorie. Also 200 Jahre Darwin. Seine Aufgabe. Und er beschreibt, wie er sich überlegt hat, wie, und sie haben sogar einen Preis gewonnen, weil sie ein cooles Konzept hatten. Und um das so ein bisschen dramatisch zu darstellen, hat er folgende Idee gehabt: einen Balkenwagen. Und auf der einen Seite all die kreationistischen Bücher über Schöpfung und so weiter. Und auf der anderen Seite nur ein Buch, am Darwin seine Begründung der Evolutionstheorie. Und sie wollten die Waage so darstellen, dass die vielen Bücher die schlichte Darwin-Theorie nicht mag aufheben. So. Und um das umzusetzen, hat er sich die Bücher bestellt. Und erzählt jetzt, was es ihm ausgelöst hat.
Und ich fing dann also an zu lesen, dann Michael Behe, dann also beide Bücher eigentlich, auch Edge of Evolution, dann also das zweite Werk von ihm. Und dann, die Argumente klingen ja doch ein bisschen anders, als ich das erwartet habe. Klingt ja gar nicht so religiös begründet, sondern das sind ja eigentlich wissenschaftliche Argumente. Und ich wusste auch so auf den ersten Blick jetzt nicht, wie ich darauf antworten sollte. Fange natürlich an, im Internet zu recherchieren, was gibt es da für Antworten drauf. Habe dann festgestellt, die Antworten waren jetzt nicht so, dass sie mich überzeugt haben. Und habe dann weiter recherchiert, auch Bücher natürlich jetzt dagegen gelesen, auch so aus dem deutschen Bereich von der AG Evolutionsbiologie, die ja sehr vehement in Deutschland so argumentativ auftritt gegen Intelligent Design und Kreationismus. und habe dort eigentlich auf ein paar Grundfragen, die mich haben zweifeln lassen, keine plausiblen Antworten gefunden. Und also für mich war dieses Argument der Komplexität, das war gar nicht so das entscheidende Argument. Was für mich sehr entscheidend war, was mich sehr überzeugt hat, ist dieses mathematische Argument, auch eine Frage, an der ich jetzt im Moment arbeite. Wir wissen, aufgrund des Fossilberichts stehen bestimmte Zeitfenster zur Verfügung für bestimmte Übergänge, also zum Beispiel halt vom landlebenden Wal zum wasserlebenden Wal. Und wir haben den mathematischen Apparat sozusagen der Populationsgenetik und können Berechnungen anstellen. Wie lange muss man warten, dass eine bestimmte Mutation in einer bestimmten Population erstmal auftritt? Wie lange dauert es, bis sie sich durchsetzt in der ganzen Population? Also dieses sogenannte Wartezeitenproblem oder Waiting-Time-Problem. Was auch durch Michael Behe ursprünglich mal aufgebracht worden ist im Zusammenhang mit einer Untersuchung an Malaria-Erregern, wo sich dann eben einfach empirisch, erstmal ohne dass man das groß mathematisch modellieren müsste, gezeigt hat, bestimmte Resistenzen sind relativ schnell aufgetreten, solange es nur eine Punktmutation benötigt hat. Aber sobald zwei Punktmutationen gemeinsam auftreten müssen, jede für sich alleine hatte keinen selektiven Vorteil, aber nur wenn sie zusammen auftritt, dann erzeugt es eine Resistenz, hat es relativ lange gedauert, bis dort eine Resistenz aufgetreten ist. Und wenn man dort rechnet, wie groß die Populationsgröße ist von den Malaria-Erregern, wie kurz die Generationszeiten sind, und das jetzt sozusagen transponiert auf die gleiche Evolution, spielt ja die absolute Zeit keine Rolle in der Evolution, sondern einfach nur die Zeit, wie viele Generationen, über wie viele Individuen habe ich an Spielmöglichkeiten zur Verfügung. Wenn man das transponiert praktisch auf Wirbeltiere, dann hätte das geheißen, wir hätten warten müssen für eine einzige solche Mutation bei Säugetieren 100 Millionen Jahre oder mehrere 100 Millionen Jahre, beziehungsweise bei dieser Berechnung, die Mike Behe gemacht hat, sogar länger als das ganze Universum existiert. Das ist dann später mathematisch nachvollzogen worden, also jetzt nicht, indem man einfach nur die Zahlen so sozusagen vom Malaria-Erreger dann umtransponiert auf Wirbeltiere, sondern versucht mathematisch zu modellieren, zu berechnen mit den Formeln der Populationsgenetik. Da kamen dann Zahlen heraus, die zwar niedriger waren, aber immer noch völlig jenseits dessen, was geologisch zur Verfügung steht. Und es gibt keine, und auch meine Recherchen damals haben keine plausible Antwort darauf erbracht, also wo man sagen kann, okay, damit haben wir das Problem gelöst, da gibt es eine evolutionsbiologische Antwort, die dieses Problem sozusagen in Luft auflöst. Ja. Also das war eine ganz wichtige Sache. Eine andere Sache, überhaupt die Frage, wie kommt zum ersten Replikator? Dieser ganze darwinistische Prozess funktioniert ja nur, wenn ich schon mal Replikation habe. Kann ein Replikator natürlich entstehen? Gell? Wie komplex muss der mindestens sein, damit so ein Selbstreplikationsmechanismus überhaupt funktioniert, also Entstehung des Lebens oder zumindest der ersten Makromoleküle, die sich selbst vervielfältigen können. Auch da keine einzige wirklich plausible Antwort auf dieses Informationsproblem, wie kriege ich diesen Schritt von unbelebter Materie zum ersten Replikator hin, ohne praktisch eine Art Sprung, ein Wunder, gell, was dann aus einem normalen, simplen Molekül dann ein paar hundert Basenpaare lange RNA oder sonst irgendwas erzeugt, das sich dann selber vervielfältigen kann. Und also das waren alles Fragen, die mich dann, also in diesen Recherchen und zu der Darwin-Ausstellung und dem Lesen der Bücher der Intelligent Design-Bewegung dann dazu gebracht haben, zu sagen, okay, eigentlich wird mit dem Thema unfair umgegangen. Gell? Das wird immer so dargestellt, das sind religiöse Fundamentalisten, die da irgendwelche verbrämten Argumente haben. Eigentlich wollen sie Genesis begründen und dann wird es irgendwie ein bisschen wissenschaftlich verbrämt. Aber eigentlich ist das alles Unfug. Und wenn dann richtiger Biologe mit denen diskutiert, haben die keine Chance. Ich habe dann Diskussionen im Internet natürlich angeschaut. Bei YouTube gibt es sie ja ohne Ende. Und das Erschreckende ist, meistens gehen die relativ fatal für die Evolutionsbiologen aus. Und ich habe dann, als wir ein Rahmenprogramm veranstaltet haben für diese Darwin-Ausstellung, haben wir auch so diverse Vorträge und Diskussionsrunden und so weiter gemacht. Und ich hatte dann auch mit einem Professor, wo ich jetzt auch nicht sage, an welcher Uni und wie er heißt, um da niemanden zu kompromittieren, über das Thema gesprochen, gefragt, ob er gegebenenfalls bereit wäre, also da an der Diskussion teilzunehmen. Und da war also der O-Ton, und das ist ein Professor, der also als Evolutionsbiologe an der deutschen Uni unterrichtet, die sind so gut geschult und die kennen sich so gut aus und die kommen mit so Argumenten, mit denen man so schwer umgehen kann, dann im Rahmen von so einer Diskussion, also er traut sich nicht so richtig. Meistens stehen wir danach immer schlecht da. Ja. Das war eigentlich eine recht erstaunliche Äußerung, weil es ja eigentlich zugesteht, die anderen haben gute Argumente und wir wissen nicht, wie wir auf diese guten Argumente antworten können. Weil wenn es alles so ein Blödsinn ist, müssten wir mit ein paar guten Gegenargumenten die ganze Sache aushebeln können und das Ganze als Propaganda entlarven. Wenn aber die Evolutionsbiologen Angst haben, in solchen Diskussionen aufzutreten und das dann auch noch relativ unehrlich begründen, indem sie sagen, ja, wir wollen denen ja kein Forum bieten oder es gibt ja in Wirklichkeit gar keine Diskussion. Und man hört dann aber hinter vorgehaltener Hand, hinter den Kulissen, der eigentliche Grund ist, wir wollen mit denen nicht diskutieren, damit wir nicht schlecht aussehen, weil wir nicht wissen, wie wir auf die Argumente antworten sollen. Das gab mir dann auch massiv zu denken. Und dann hatte ich also auf der einen Seite, die Argumente sind viel besser, als ich dachte. Es gibt keine gescheiten Antworten auf viele von den Argumenten, auf manche schon, aber auf viele nicht. Und auf der anderen Seite, es wird sehr unfair in dieser ganzen Diskussion agiert. Man hat den Eindruck gehabt, oder beziehungsweise ich habe den Eindruck dann gewonnen, dass die Dogmatiker dort keineswegs, also zumindest nicht ausschließlich auf der religiösen Seite sitzen, sondern dass dort die Dogmatiker eindeutig auch und sehr, sehr stark und sehr vehement auf der Seite der Materialisten, der Atheisten, der Evolutionsbiologen, die also da auf jeden Fall vermeiden wollen, irgendwie diese Diskussion hochkochen zu lassen. Ja, und das hat mich dann im Prinzip dazu bewogen, dann Kontakt zu knüpfen mit eben verschiedenen Vertretern der evolutionskritischen Seite, vor allen Dingen der amerikanischen Intelligent Design Bewegung. Habe damals Kontakt gemacht auch mit dem Discovery Institute in Seattle und bin relativ schnell eingeladen worden dort, bin dann rübergeflogen nach Seattle und habe einfach mal dort mich mit den Leuten getroffen und gedacht, kostet nichts. Man schaut sich das mal an, man redet mit den Leuten, schaut, wie sind die so drauf, kommen die einen dann plötzlich und wollen einen von Genesis überzeugen oder reden über Jesus oder geht es dort wirklich um Wissenschaft? Ist das wirklich so, wie es mir in den Büchern dann vorkam? Und wir hatten dann dort ein sehr nettes Treffen, in dem im Prinzip, glaube ich, die meisten Vertreter der amerikanischen Intelligent Design Bewegung dort mit dabei waren. Sehr entspannt und das Erste, was mir aufgefallen ist, das ist eigentlich so gewesen, das Treffen, wie ich es mir vorgestellt habe, so sollten eigentlich wissenschaftliche Tagungen ablaufen. Es war völlig offen, es kam keiner irgendwie weltanschaulich verbrennt, es war völlig egal, ob einer Agnostiker, ob einer Jude, ob einer evangelischer, katholischer Christ war. Oder. Es gab einen gewissen gemeinsamen Nenner in der Hinsicht, wir haben aus bestimmten Gründen Zweifel an der neodarwinistischen Evolutionstheorie, aber es war weder, dass dort alle die gemeinsame Abstammung angezweifelt haben. Also Michael B. glaubt genauso wie die meisten Evolutionsbiologen an eine universelle gemeinsame Abstammung, auch viele andere von den Intelligent Design Leuten. Also es gab da überhaupt keine einheitliche dogmatische Linie, sondern es war eine völlig offene Diskussion, sehr anregend eigentlich, wo man gedacht hat, okay, die Leute, die haben wirklich ein Interesse, bestimmte Fragen zu ergründen, haben sehr, sehr fundierten philosophischen und auch wissenschaftlichen Hintergrund. Also ich war vor allem beeindruckt von Leuten wie Richard von Sternberg oder auch Steve Meyer und anderen auch, aber wo man gesehen hat, das sind nicht irgendwelche Leute, die da die Bibel gelesen haben und sich da noch ein bisschen was angelesen haben am Pseudo-Argument, sondern die fundierte Kenntnisse haben in vielen Detailbereichen und berechtigte Argumente haben. Und das hat mich, je mehr ich mich damit beschäftigt habe und je mehr ich diese Argumente sozusagen erkundet habe und versucht habe, Antworten darauf zu finden, umso mehr bin ich selber ins Zweifeln gekommen und habe dann angefangen, mir einige von diesen Argumenten zu eigen zu machen. Und und im Laufe der Zeit führt man dann natürlich so eine Art Doppelleben, gell, weil ich intern immer kritischer geworden bin, gell, nach außen hin natürlich am Museum weiter sozusagen diese Rolle spielen musste, des überzeugten Evolutionsbiologen, der Fortbildungen macht für Lehrer, denen die neodarwinistische Evolutionstheorie erklärt. Das ist natürlich etwas, was nicht unproblematisch ist, gell? Weil man praktisch nicht das laut sagt, was man wirklich denkt und auf der anderen Seite sich denkt, das, was man den Leuten erzählt, ist eigentlich nicht hundertprozentig das, was wirklich durch die Sache und durch die Argumente abgedeckt ist. Und das hat mich lange Zeit beschäftigt. Ich habe das praktisch so in zwei unterschiedlichen Leben weiterverfolgt, habe privat mich weiter interessiert für die Intelligent Design Fragen und Evolutionskritik, weiter auch die Kontakte gepflegt mit den Kritikern, offiziell weiter meine Forschung gemacht und dort also sozusagen Mainstream-Publikationen veröffentlicht, wo also nichts Kritisches, auch vom Thema her zunehmend versucht, mich auf Themen zu beschränken, wo ich nicht in die Versuchung gekommen bin, da sozusagen zu lügen, sondern zu sagen, okay, ich beschreibe neue Arten, die sind objektiv da, ich muss jetzt nicht unbedingt dort irgendwie große Spekulationen anstellen, wie hat sich das evolviert, neodarwinistisch oder so, man kann das Thema ja auch vermeiden und kann sich auf bestimmte Sachen konzentrieren, die sozusagen unumstritten sind. Aber es bleibt natürlich durch diese verschiedenen Aufgaben, die man am Museum hat, wie gesagt, dieses Problem, dass man halt in der Öffentlichkeitsarbeit dann ein bestimmtes Bild vermitteln soll, was also dann innerlich dann also zu Widersprüchen führt. Ja, und das hat dann irgendwann, nachdem ich dann auch aufgrund meiner weiteren weltanschaulichen Entwicklung, die dann letztendlich zum Theismus geführt hat, also ich war am Anfang, wie gesagt, ursprünglich mal materialistischer Atheist, bin dann durch verschiedene wissenschaftliche und philosophische Argumente im Laufe der Zeit zum Antimaterialisten geworden, überhaupt nicht theistisch, ursprünglich eher jahrelang so Whiteheadsche Prozessphilosophie verfolgt. Habe dann aber immer wieder festgestellt, wenn ich irgendwie ein bestimmtes Weltbild hatte, ich habe immer versucht, so ein kohärentes Weltbild zu entwickeln, weil was sowohl Bewusstsein erklären kann, was Moralität, freien Willen irgendwie erklären kann, auf der anderen Seite aber auch möglichst dann also eben nicht in Konflikt steht mit der modernen Physik, mit Relativitätstheorie und Quantentheorie und auch so das, was wir im Fossilbericht feststellen, erklären kann. Und immer wenn ich irgendwie ein Weltbild hatte, wo ich dachte, okay, das ist es, so wie diese Whiteheadsche Prozessphilosophie oder dann später hatte ich so eine Art objektiven Idealismus nach einem kanadischen Philosophen Leslie, bin ich wieder auf Inkonsistenzen gestoßen, ja, wo ich sagte, okay, das ist zwar alles schön und gut, ja, aber im Endeffekt sind es inkohärente philosophische Systeme, die irgendwo am Selbstwiderspruch scheitern. Und ich bin letztendlich dann sehr widerstrebend beim klassischen Theismus gelandet, wirklich am transzendenten, allmächtigen Schöpfergott, der die Welt erschaffen hat, aber immer noch nicht unbedingt bei einer klassischen Religion, jetzt im Sinne von Christentum, Judentum, und war auch, muss ich sagen, extrem nicht nur kritisch, sondern eigentlich feindlich gesonnen. Also das Christentum war die letzte Religion, die ich haben wollte. Ja. Und als ich meine Frau geheiratet habe, meine Frau ist ja Österreicherin und Katholikin, nicht sehr streng religiös, aber sie ist schon gelegentlich in die Kirche gegangen, ich bin halt mitgegangen. Und es war damals so, dass ich fand es widerlich. Ich habe gedacht, die Christen, das ist so ein Haufen von Schwächlingen, die Angst haben vor zu sterben, rutschen auf den Knien rum, sind so halbe Masochisten, die sich gerne da als selber geißeln, als wir sind die armen Sünder und so weiter. Ich habe es im Grunde genommen verachtet. Und wenn ich mir eine Religion hätte aussuchen sollen, dann wäre es eher so Neopaganismus, so ein Neuheidentum oder so gewesen, so Naturspiritualität, so ein bisschen so pantheistisch, panentheistisch. Aber das Christentum als allerletztes. Ja. Und habe aber, weil ich mich eben für diese Frage Argumente für die Existenz von so einem transzendenten Schöpfergott, guckt man natürlich auch, was gibt es im Internet an Ressourcen, bin dann natürlich auf bestimmte Apologeten gestoßen, wie William Lane Craig, habe dann so eine ganze Reihe an Debatten im Internet gesehen. Und dort kam man natürlich neben diesen Argumenten, die jetzt dafür sprechen, wie also zum Beispiel kosmologische Argumente dafür, dass es ein transzendentes Schöpferwesen gibt, auch auf Argumente plötzlich, wo es darum ging, historische Glaubwürdigkeit der Evangelien oder Frage, kann die Auferstehung nachgewiesen werden. Sondern als ich mich mit den Argumenten näher beschäftigt habe, was ich früher immer völlig absurd gefunden habe, habe ich festgestellt, okay, das ist auch nicht so irrational, wie ich gedacht habe, sondern da gibt es gute historische Gründe, zu sagen, die Evangelien sind glaubwürdig und der Auferstehungsbericht ist nicht einfach nur eine Geschichte, die sich manche da als Fantasiegeschichte ausgedacht haben, sondern auch da kann man mit rein historischen Argumenten argumentieren. Und da ist dann so zunehmend meine Abneigung gegen das Christentum gewichen einer, da könnte was dran sein, ja, das muss man noch weiter erkunden. Und dann gab es so mehrere Epizyklen, wo ich immer wieder Probleme hatte, habe dann festgestellt, völlig widersinnig, dass wenn ich mit anderen gesprochen habe, habe ich das Christentum verteidigt und habe gesagt, warte mal, das ist gar nicht so, wie du denkst, da gibt es gute Argumente. Wenn ich für mich alleine war, habe ich plötzlich wieder angefangen zu zweifeln und gesagt, glaube ich eigentlich wirklich selber dran, ja, und was ist mit den Grausamkeiten im Alten Testament, und so die üblichen Argumente, mit denen dann die meisten auch, wenn sie sich mit den Fragen beschäftigen, dann kämpfen. und habe dann so mit jedem Epizyklus dann irgendwelche Probleme, die ich hatte, gelöst. Und dann natürlich auch so eines der wichtigsten Probleme, was vielleicht auch dafür verantwortlich war, dass ich so Schwierigkeiten hatte, das Christentum sympathisch zu finden, ist natürlich so dieser letzte Schritt, sich selber einzugestehen, man ist ein Sünder, gell, und ist bedarf sozusagen der göttlichen Vergebung. Und das waren also so verschiedene Entwicklungen, die mich also letztendlich zum Christentum dann geführt haben.
Ja, eben, ich habe ein bisschen gekürzt, das war sicher schon so enderlang gewesen, aber ein spannender Bericht, auch wenn die Namen, die kennen ja auch nicht, und euch ist es wahrscheinlich auch so gegangen, auch nicht alle Theorien und so weiter, aber etwas haben wir gespürt, da hat jemand ehrlich gesucht und hat gemerkt, da gibt es Widersprüche und wir wollen nicht über die reden. Und ich möchte vielleicht mit dem abschließen, doch noch eine gewisse Kritik anbringen, wo ich finde, die ganze Diskussion ist eigentlich nicht redlich. Ist nicht ganz fair. Also er erzählt auch, wie er dann eigentlich, als er das dann langsam ein bisschen öffentlich gemacht hat, hat niemand mehr mit ihm zusammenarbeiten. Und das Museum hat ihm nahegelegt, du bist ein Reputationsrisiko für uns. Es wäre, glaube ich, besser, du würdest gehen. Und man hat sogar, also, sein englischer Eintrag auf Wikipedia würde doch eigentlich mehrere Arten nach ihm benannt sein. Hat man gelöscht, ist doch eigentlich keine Person, wo man überhaupt jemandes Interesse daran hat. Das ist schon recht krass, zu merken, okay, es ist auch wegen dem so einseitig, dass man nur eine Seite hört, wenn man die andere Seite wirklich nicht hören möchte. Die ganze Diskussion, finde ich, ist aber an einem viel entscheidenderen Ort unredlich. In der Beschreibung, was beim Urknall passiert ist, geht man auf Milliardstel Bruchteils von Sekunden an den Startpunkt und beschreibt, was genau passiert, chemisch, energetisch und so weiter. Und niemand stellt die alles entscheidende Frage, was war vorher gewesen? Wie kann etwas explodieren, wenn vorher nichts war? Das ist doch die entscheidende Frage. Wer interessiert eine Milliardstel Sekunde? Es interessiert, was war vorher gewesen? Und so geht es tun, dass wir haben die Fakten, wir sind ideologiefrei, wir haben nicht nur Glauben. Aber diese Frage nicht zuzulassen, das finde ich wirklich unredlich. Das ist eigentlich beschämend. Es ist unredlich, und das ist das, was man im Video gut gesehen hat, dass man so tut, als wären die grossen Fragen im Wesentlichen geklärt. Wir haben gewisse Details, wo wir unsicher sind, aber das Grosse ist eigentlich klar. Das ist nicht so. Es sind nicht ein paar Lücken, wo man noch keine gute Erklärung gefunden hat, sondern es sind die zentralen und grundsätzlichen Themen in Physik, Chemie und Biologie, die komplett unbeantwortet sind. Und es ist einfach nicht redlich, dass das niemand erwähnt. Und es ist auch nicht redlich, dass man verschwiegt, dass die ungeklärten Fragen, seit Darwin, seit man 200 Jahren, nur in eine Richtung forscht. Es wäre doch zu erwarten, bei dem Manpower, den man hier einsetzt, dass man das Fragen, oder sagen wir mal, dass die Antworten zunehmen und die Fragen abnehmen. 200 Jahre Forschung. Das Gegenteil ist der Fall. Je mehr dass man weiss, je mehr dass man Komplexität versteht, und ich weiss nicht, ob das Argument von der Mutation nachvollziehen konnte und so, aber ich konnte es ein paar Mal schauen, ich hatte ein bisschen einen Vorteil gehabt und habe mich auch schon ein bisschen eingelesen in gewisse Sachen. Es ist nicht so, dass Randfragen noch offen sind, sondern die Fragen nehmen zu. Je mehr dass man weiss, je mehr dass man herausfindet, je mehr dass man versteht, wie Mutationen entstehen und so weiter, statistisch das nachgeprüft, desto grösser werden die Fragen. Und das muss man doch auch mal sagen. Und eigentlich muss man sagen, es ist auch nicht redlich, zu sagen, dass man hier eine Theorie verfolgt, wo man klar nicht nachprüfen kann, weil sie ist über so langsame und so lange Zeitspanne, dass man es nicht nachprüfen kann. Aber all dem entgegenläuft, was wir aus unserem Alltag kennen. Wir kennen es nie, dass sich Materie selber organisiert. Wenn ich als Kind, als Teenager heimgekommen bin und plötzlich mein Zimmer aufgeräumt war, der andere Prozess, das von aufgeräumt in Unordnung gegangen ist, das ist wirklich quasi von selber. Aber das aufgeräumt war, das gibt es nicht. Ausser meine Mutter hat es nicht mehr ausgehalten und hat eingegriffen. Ein Schöpfergott, der ordnet. Wir kennen solche Prozesse nicht. Und er hat so angetönt mit der Information. Wir kennen nicht, dass zufällige Information plötzlich einen Informationsgehalt hat. Das gibt es nicht. Und das sind die Grundvoraussetzungen der Evolutionstheorie. Ich würde es mal so sagen. Ah, das ist ja die ganze Zeit eingeblendet und das ist eigentlich gut. Der Rückschluss, dass es ein Designer, wir nennen das einen Schöpfer, geben muss, ist nicht einfach naive Denkverweigerung. Es ist im höchsten Maß vernünftig. Es ist im höchsten Maß vernünftig und auch faktenbasiert. Wir haben gute Argumente. Und man kann es ohne Gott probieren erklären. Es ist echt viel, viel schwieriger. Und es braucht viel, viel mehr Glauben. Ich möchte abschließen, es ist 9 Uhr und ich probiere mich immer an die Stunde zu halten. Sind damit alle Fragen geklärt? Nein. Und das finde ich ganz wichtig, dass auch wir als Christen sagen, nein, sind nicht alle Fragen geklärt. Es wäre völlig verwegen, das zu behaupten. Wir haben den Schöpfungsbericht und wir wissen, dass wir am Wort Gottes vertrauen können. Aber wir müssen um das richtige Verständnis ringen. Und es sind viele Fragen offen. Es gibt Christen, die die Erde als sehr jung anschauen, mit Schöpfungstag, 24-Stunden-Tag. Und die haben die ganz grosse Frage, was ist mit den Fossilien? Was ist mit diesen Sedimentschichten? Weil die Zeit für das eigentlich nicht reicht. Und klar können wir sagen, ja, Gott kann es so schaffen. So wie nicht der Wein das Kana auch alt gemacht hat, um es mal so mit einem Vergleich zu sagen. Natürlich kann das Gott, aber wir haben keine Antwort, warum würde das Gott so machen. Es gibt auf der anderen Seite bibeltreue Christen, die an das Wort Gottes glauben und daran festhalten, die davon ausgehen, die Erde ist viel, viel älter. Und die Tage im Schöpfungsbericht, das sind Zeitspannen. Sprachlich ist das möglich. Ich habe mir all die Argumente nachgelesen. Ich finde überall, ja, es ist ein bisschen, man muss überall ein bisschen Druck anwenden. Dafür sind die Fragen von den Sedimenten sehr gut geklärt. Ich würde mich hüten zu sagen, es ist alles klar. Wir haben auf alles eine Antwort. Aber bei allen offenen Fragen ist eins ganz klar. Wir haben überhaupt keinen Grund, an die Bibel zu zweifeln, an Offenbarung Gottes zu zweifeln, auch wenn wir nicht alle Fragen klären können. Das wäre mir so als Schlusswort das Hauptanliegen, um uns weiterzugeben. Ich würde gerne mit uns zusammen noch eine Verarbeitung machen. Und zwar mit 2 Fragen. Man vielleicht gerade so wie wir hocken, noch kurz können diskutieren. Warum sind Menschen bereit, die extrem unwahrscheinliche zufällige Entstehung vom Leben zu glauben und nicht an einen Schöpfer? Was ist eigentlich die Motivation dahinter? Lass uns kurz austauschen über diese Frage. Das ist ganz entscheidend. Weil wir können ja ganz am Anfang, das haben wir gesehen, das ist eine Weichenstellung. Gehe ich vom Schöpfer aus oder nicht? Warum so oft diesen Ansatz? Was denkt ihr? Einfach mal kurz das besprechen und dann noch eine zweite Frage zum Weiterdiskutieren. ich noch in unsere Gruppe hocken, oder wenn deine kleine Gruppe nicht da ist oder nur halb, schließt einfach noch einmal an. Wir wollen mit Austausch abschließen und vor allem auch mit Gebet. Wir wollen zum Beispiel mit dem Psalm 104, das wäre so eine Möglichkeit, da oben abzuschließen, wo einfach die Grösse von unserem Schöpfer gepriesen wird und seine Herrlichkeit, die in der Natur sichtbar wird. Lass uns zuerst noch kurz zusammentragen, was hat mir geholfen, was bleibt für mich spannungsvoll und wie gehen wir mit dem um. Gut, wir werden irgendwie uns gruppieren und schauen, dass niemand allein bleibt, sondern schließt dich irgendjemand an. Ich mache dann so 5:30 den Abschluss. Möge mein Denken und Sinnen ihm gefallen. Ja, ich will mich erfreuen am Herrn. Vater im Himmel, danke, dass wir dich kennen dürfen, dass wir dir immer wieder begegnen dürfen. Und wir wollen uns anschliessen, was hier steht, zu deiner Ehre, wenn wir leben, zu deiner Ehre, wenn wir unterwegs sind, zu deiner Ehre, wenn wir unseren Mitmenschen dienen und ihnen begegnen. Danke, dass du mit uns kommst. Komm du mit uns in die Nacht und gib uns die Erholung, die wir brauchen. Amen. Amen. Ich wünsche euch gutes Heimkommen und ganz eine gute Nacht.